Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ja, heute ist ein besonderer Tag, denn heute am 11. Oktober vor 75 Jahren hat sich die Bundespressekonferenz damals noch in Bonn konstituiert. Und gefeiert wird, wie Sie sicherlich wissen, nächste Woche. Aber Wolfgang Büchner hat uns heute schon ein paar Glückwünsche mitgebracht.
Ja, sehr gerne. Ja, erlauben Sie, dass ich heute ausnahmsweise nicht nur mit Ihnen spreche, wie sonst üblich, sondern auch einmal über Sie, beziehungsweise eine einzigartige Institution. Denn, wir haben es gerade gehört, heute jährt sich ein historisches Datum. Vor 75 Jahren, am 11. Oktober 1949, gründete sich die Bundespressekonferenz als ein Verein der in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn arbeitenden Journalistinnen und Journalisten. Auf der ersten Pressekonferenz, die am 18. Oktober 1949 stattfand, standen Bundeskanzler Konrad Adenauer und Wirtschaftsminister Ludwig Erhard den Korrespondenten Rede und Antwort. Eines der Themen war damals die Festsetzung der Relation der D-Mark zum Dollar bei 4,20 Mark. Die Bundespressekonferenz und damit verbunden die Regierungspressekonferenz ist absolut einzigartig in der Welt und darauf können Sie und wir als Land insgesamt stolz sein. Hier ist die Presse Gastgeber, wir die Regierung sind hier nur zu Gast, weil Sie uns einladen. Klaus Bölling, einst Regierungssprecher des Bundeskanzlers Helmut Schmidt, soll, so wird es im Bundespresseamt kolportiert, über die BPK bzw. die Regierungspressekonferenz einmal gesagt haben, man ist zwar zu Gast in der Bundespressekonferenz, aber man wird nicht immer wie ein Gast behandelt. Dieses Hinterfragen, Nachbohren, Abklopfen, das seit Jahrzehnten geschieht, sei es vor der braun getäfelten Rückwand des BPK-Saals, damals noch in Bonn, oder hier vor der blauen Wand des BPK in Berlin, ist vielleicht nicht immer ohne Ecken und Kanten, aber es ist Ausweis einer lebendigen Demokratie, in der vor allem die Politik der Öffentlichkeit, das heißt den Medien und Bürgerinnen und Bürgern, Rede und Antwort steht. Ich bin sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem das so ist. Denn Pressefreiheit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine der wichtigsten demokratischen Errungenschaften. Jeden Tag müssen wir sie aufs Neue verteidigen, gerade jetzt, auch hier bei uns. Wir leben in einer Zeit, in der mit Desinformation und Deepfakes Stimmungsmache betrieben wird. Hier im Haus der Bundespressekonferenz arbeiten Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Sie arbeiten frei und unabhängig und setzen sich hohe journalistische Standards. Sie sind gewissermaßen die Fachkräfte der Demokratie. Unsere Demokratie, unser demokratisches Zusammenleben kann nur gelingen, wenn wir bei allen Meinungsunterschieden überhaupt erst einmal von denselben Fakten und Tatsachen ausgehen und darauf aufbauend um die besten Lösungen ringen. Gerade weil Meinungsfreiheit und Pressefreiheit Lebensgrundlagen der Demokratie sind, können wir stolz darauf sein, dass wir in Deutschland diesen Raum, dieses Forum hier haben. Wir wirken zwar in verschiedenen Rollen, dienen aber der gleichen Sache, der Demokratie. Wir alle hier auf dieser Seite im BPK-Saal gratulieren der Bundespressekonferenz von Herzen und wünschen weiterhin erkenntnisreiche Pressekonferenzen mit einem vielleicht dann doch manchmal etwas volleren Saal, neugierigen Journalistinnen und Journalisten, die kritische Fragen stellen, hoffentlich, das ist wiederum unser Anspruch, fundierte Antworten bekommen. Auch im Namen des Bundeskanzlers herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, liebe Bundespressekonferenz.
Im Namen des gesamten Vereins herzlichen Dank. Kommen wir zurück zum Alltag und schauen auf die nächste Woche und die Termine des Kanzlers.
Auch das sehr gerne. Bundeskanzler Scholz lädt am Montag, den 14. Oktober ab 9.30 Uhr zum diesjährigen Gipfel des Berlin-Prozesses zum Westbalkan ein. Es ist der 10. Gipfel des Berlin-Prozesses, der 2014 als Format für regionale Kooperation auf dem westlichen Balkan sowie zur Unterstützung der EU-Annäherung geschaffen wurde. Nachdem im Oktober 2023 mit Albanien erstmal eines der 6 Westbalkanländer die Konferenz in der Region Tirana ausgerichtet hatte, findet das Gipfeltreffen in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums wieder im Bundeskanzleramt in Berlin statt. Der Bundeskanzler wird mit den Teilnehmern des Berlin-Prozesses in 2 Arbeitstreffen und einem Arbeitsmittagessen zu den Themen regionale Kooperation und gemeinsamer regionaler Markt, grüne Agenda für den westlichen Balkan, Konnektivität und Energie sowie zur zukünftigen Ausrichtung des Berlin-Prozesses reden. Zudem werden die 6 Westbalkanstaaten eine gemeinsame Erklärung zum neuen Aktionsplan für den gemeinsamen regionalen Markt sowie das Mobilitätsabkommen Access to Study unterzeichnen. Des Weiteren wird es ein Treffen der Teilnehmer mit Vertreterinnen und Vertretern des Jugend- und Zivilgesellschaftsforums geben, die diese Woche im Rahmen des Berlin-Prozesses getagt haben. Im Anschluss ist für 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geplant. Am Montagabend wird der Bundeskanzler dann den World Health Summit in Berlin besuchen, eine der weltweit führenden Global Health Konferenzen, die jährlich in Berlin stattfindet. Gegen 18.30 Uhr wird er am sogenannten Signature Event zur Investment Round der WHO teilnehmen und eine Rede halten. Es handelt sich um eine Leitveranstaltung des diesjährigen World Health Summit und dient dazu, Finanzmittel für das 14. Allgemeine Arbeitsprogramm der WHO für 2025 bis 2028 zu mobilisieren. Dort wird er den deutschen Beitrag für die WHO verkünden. Dieser Termin ist presseöffentlich. Am Dienstagvormittag nimmt der Bundeskanzler an der Jahreskonferenz der Initiative Chefinnensache teil. Die Initiative Chefinnensache ist ein Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichen Sektor und Medien, das die Chancengleichheit von Frauen und Männern fördern möchte. Der Bundeskanzler ist Schirmherr der Initiative. Die Jahreskonferenz findet in der DB-Akademie im Kaiserbahnhof in Potsdam statt. Der Bundeskanzler wird ab 10.30 Uhr vor Ort sein und an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Das Thema der Veranstaltung wird die Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt für Frauen und Männer sein. Dabei werden auch Fragen der künstlichen Intelligenz behandelt werden. Am Mittwoch, den 16. Oktober, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Danach wird Bundeskanzler Scholz ab 13 Uhr im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 17. und 18. Oktober abgeben. Am Mittwochabend wird der Bundeskanzler dann anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Brenntag SE eine Rede halten. Das Unternehmen aus Essen ist international tätig und Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Es betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 600 Standorten in 72 Ländern. Beginn des Festaktes ist um 18.30 Uhr in der Grand Hall Zollverein. Während der Teilnahme des Bundeskanzlers an der Veranstaltung ist diese presseöffentlich. Ab Donnerstag und Freitag wird Bundeskanzler Scholz dann an der Tagung des Europäischen Rates und des Euro-Gipfels in Brüssel teilnehmen. Der Europäische Rat wird sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Unter anderem wird es um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen, sowie um die Lage in Nahost. Ein weiteres Thema wird die Wettbewerbsfähigkeit der Union sein. Wie Sie wissen, hat der ehemalige italienische Ministerpräsident Draghi dazu Anfang letzten Monats einen umfassenden Bericht vorgelegt. Zudem steht das Thema Migration auf der Tagesordnung des Treffens. Beim ebenfalls geplanten Euro-Gipfel soll ein Austausch zur wirtschaftlichen Situation und Fortschritten bei der Kapitalmarktunion stattfinden. Dazu wird am Dienstag davor, also am 15. Oktober von 11.15 Uhr bis 12.15 Uhr im Bundespresseamt ein Briefing stattfinden. Der Bundeskanzler wird Ende kommender Woche in die Türkei reisen. Am Samstag, den 19. Oktober, wird er in Istanbul mit Staatspräsident Erdogan sprechen. Anschließend ist eine Pressekonferenz geplant. Den Inhalten können wir hier nicht vorgreifen, aber es ist davon auszugehen, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine Thema der Gespräche sein wird, ebenso wie die Lage im Nahen Osten. Auch Migration und bilaterale und wirtschaftspolitische Themen werden auf der Tagesordnung stehen. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Dankeschön bis hierher. Gibt es Fragen? Herr Lenz, bitte.
Herr Büchner, es kursieren Meldungen, nach denen der abgesagte Besuch des US-Präsidenten Joe Biden möglicherweise schon kommende Woche nachgeholt werden soll. Liegen Ihnen darüber schon Informationen vor? Danke.
Dazu liegen mir keine Informationen vor. Sie kennen die Pressemitteilung zum Gespräch des Bundeskanzlers mit dem amerikanischen Präsidenten von gestern Abend. Darüber hinaus, ich glaube, das hat der Regierungssprecher ja hier schon gesagt, Herr Hebestreit, am Mittwoch. Natürlich würden wir uns freuen, wenn es da zeitnah eine Möglichkeit gibt. Aber bisher habe ich dazu noch keine genauen Informationen.
Herr Rinke zu den Terminen des Kanzlers.
Genau. Herr Büchner, ich hätte ganz gerne nachgefragt bei der Rede Health Event. Sie hatten gesagt, da wird er den Beitrag Deutschlands für die WHO verkünden. Was ist damit genau gemeint? Also geht es darum, dass der deutsche Beitrag da aufgestockt werden soll? Können Sie uns da Details nennen?
Ich kann da auch noch keine Details nennen, dem kann ich nicht vorgreifen. Ich denke, das wird darum gehen, den Beitrag zu beziffern dann an der Stelle, aber.
Naja, also es gibt ja bereits einen Beitrag, also ja. Das heißt, es ist ein veränderter Beitrag, es wird nach oben gehen.
Das weiß ich eben nicht, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen.
Könnten Sie das vielleicht nachreichen?
Wenn wir das sozusagen bekannt geben, bevor der Kanzler selber bekannt gibt, dann kann ich das nachreichen. Ich würde mal davon ausgehen, dass er es erst im Rahmen dieser Konferenz tun wird.
Dann Herr Kollege, bitte.
Genau, zum Berlin-Prozess würde mich interessieren, ist auch ein Gespräch vorher mit Frau von der Leyen geplant oder an welchem Teil dieses Termins nimmt sie teil? Und warum gibt es eigentlich keine Pressebegegnung, mit die irgendwie einen Vertreter der Westbalkanstaaten involviert?
Ich kann Ihnen leider bisher nur die Terminplanung, so wie sie jetzt hier steht, mitteilen und weitere Erwägungen zu den Details des Programms und wer wann mit wem vor die Presse geht, kann ich jetzt hier nicht kommentieren.
Okay.
Frau Kollegin?
Ich habe noch eine Frage zu der Türkei-Reise. Sie haben gesagt, Sie wissen noch nicht natürlich, was dort besprochen wird, aber wird die Bundesregierung aktiv vielleicht die angeblichen Abschiebezentren, über die mehrere Medien berichtet haben, ansprechen? Ist das gewollt von Ihrer Seite?
Insgesamt, ich glaube, das habe ich ja gesagt, wird das Thema Migration ein Thema sein. Und ob und inwieweit in dem Rahmen auch solche Dinge dann angesprochen werden, das müssen wir abwarten. Dem kann ich wirklich nicht vorgreifen.
Herr Pappas dazu? Achso, Entschuldigung, Zusatz, Sekunde.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt fragen soll oder nachher, aber vielleicht kann die Bundesregierung sagen, ob sie von diesen Zentren wissen und wie sie dazu stehen. Sonst frage ich es nachher nochmal.
Also ich kann zu diesem Detail mich hier jetzt nicht einlassen. Ich kann aber gern sagen, die Bundesregierung spricht intensiv mit Herkunftsländern über die Verbesserung von Rückkehroptionen. Details solcher Gespräche sind auch in dem Fall vertraulich. Und auch mit der Türkei ist die Bundesregierung fortlaufend über migrationspolitische Themen im Gespräch, auch im Bereich der Rückführungskooperation. Die Türkei ist hier ein sehr wichtiger Partner Deutschlands. Aber nochmal, ich kann da nicht auf jetzt so einzelne Detailfragen eingehen an der Stelle.
Herr Pappas zur Türkei-Reise.
Ja, in türkischen Medien kursiert die Meldung, dass Deutschland eigentlich grünes Licht für den Verkauf von Eurofighter in die Türkei gibt. Also wie ist die aktuelle Position der Bundesregierung?
Auch da, Herr Pappas, muss ich leider mich auf diese wahrscheinlich hier nicht sehr beliebte Formel zurückziehen, dass ich Gesprächen nicht vorgreifen kann. Darüber hinaus ist natürlich das Thema Rüstungsexporte eins, zu dem wir uns hier ohnehin nicht im Detail und schon gar nicht im Vorhinein äußern können.
Heißt das, dass wir bei diesem Besuch etwas Neues erwarten, eine neue Position der Bundesregierung, ein grünes Licht?
Ich kann tatsächlich dazu, jetzt, wenn Sie in Bezug auf Rüstungsexporte, kann ich Ihnen dazu nichts sagen und nichts ankündigen. Aber selbstverständlich können Sie bei einem Besuch des Bundeskanzlers beim türkischen Staatspräsidenten immer etwas Neues erwarten, im Allgemeinen.
Herr Rinke zu den Terminen.
Ja, Herr Büchner, genau da anknüpfend, geht vielleicht auch an Herrn Wagner. Bei dem Thema Ukraine, was ja auch eine Rolle spielen wird, ist die Bundesregierung dafür und der Bundeskanzler, dass die Türkei Teil einer neuen Kontaktgruppe werden könnte zu möglichen Lösungswegen für den Ukraine-Konflikt?
Ich kann dazu wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Befriedigendes für Sie sagen, Herr Rieke, weil Sie wissen, dass natürlich eine Vielzahl von Gesprächen läuft auf diplomatischer Ebene und ich jetzt hier nicht detailliert zu solchen Spekulationen Stellung nehmen werde.
Zusatz, Herr Rinke?
Ja, die Frage auch an Herrn Büchner. Würde der Kanzler so eine Kontaktgruppe, die dann auch die Türkei als Teilnehmer enthielte, befürworten?
Das ist irgendwie Teil des Gesamtkomplexes der Gespräche, die dort geführt werden, zu dem ich vorher jetzt mich nicht einlassen kann. Ich glaube, was aber in diesem Zusammenhang, was wir betonen können, ist, dass natürlich der Umgang mit den Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ein ganz wichtiges Thema bei diesem Besuch auch sein wird. Und dabei ist die Türkei ein wichtiger Partner. Sie wissen, zum Beispiel hat sich die Türkei ja intensiv für die Aufrechterhaltung der Getreidelieferungen aus der Ukraine eingesetzt. Zu all diesen Themen werden sich der Kanzler und der türkische Staatspräsident austauschen.
Gibt es weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
Ja, Thema Libanon. Ich probiere es mal bei Herrn Wagner und wahrscheinlich auch bei Herrn Müller angesichts von UNIFIL. Gibt es eine Stellungnahme Ihrerseits? Ich meine, Herr Borrell hat ja schon die Angriffe auf UNIFIL-Stellungen verurteilt. Die Bundeswehr ist Teil von UNIFIL. Die israelischen Truppen haben mehrfach auch gestern UNO-Friedenstruppen beschossen im Libanon. Wie stehen Sie dazu?
Also ich kann ja vielleicht mal anfangen. Israel hat das Recht, wie jedes andere Land, sich gegen die Gefahr und die Bedrohung und den Beschuss der Hisbollah zu wehren. Der Beschuss von Friedenstruppen der Vereinten Nationen ist aber in keinerlei Weise akzeptabel und hinnehmbar. Die Schutz und die Sicherheit der Peacekeeper der Vereinten Nationen muss oberste Priorität haben. Das war gestern ja auch das einhellige Meinungsbild im UN-Sicherheitsrat. Sie wissen, dass bei dem Vorfall ja zwei Soldaten der UNIFIL-Truppe verletzt worden sind. Denen gilt unsere volle Solidarität. Sie haben sicher auch wahrgenommen, dass ja die israelische Regierung eingelassen hat, dass es keine Absicht war. Insofern erwarten wir, dass natürlich dieser Vorfall vollumfänglich aufgearbeitet wird. Das muss jetzt große Priorität haben. Lassen Sie mich vielleicht nochmal grundsätzlich sagen, dass natürlich alle Konfliktparteien, und das gilt eben auch für die israelische Armee, verpflichtet sind, ihre Kampfhandlungen ausschließlich auf militärische Ziele der anderen Konfliktparteien zu richten. Wir sind ja mit unseren Partnern mit Blick auf die Lage im Libanon mit sozusagen Einsatz dabei, eine Lösung zu finden, die die legitimen Sicherheitsinteressen Israels, aber eben auch die legitimen Sicherheitsinteressen des Libanon wahrt. Und da ist natürlich die vollständige Implementierung und Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1701 ganz wichtig. Und gerade diese mandatiert ja UNIFIL, die Sicherheit und Stabilität an der Blue Line zwischen Israel und Libanon zu gewährleisten. Und vielleicht zu den konkreten Beteiligungen kann Herr Müller noch ausführen.
Ja, ich ergänze gerne für den Bereich Bundeswehr und BMVG. Natürlich beobachten wir die Entwicklungen auch mit Sorge und sehr genau. Für uns steht im Vordergrund die Sicherheit der deutschen Soldatinnen und Soldaten, die dort bei UNIFIL tätig sind. Und das sagen wir nicht nur so, sondern deswegen haben wir auch in den letzten Wochen und Tagen das Kontingent kontinuierlich, also leicht abschmelzen lassen. Alle Soldatinnen und Soldaten, die nicht mehr für den konkreten Einsatzauftrag vor Ort, der noch verblieben ist, tätig sind, sind nach Deutschland zurückgekehrt. Die Soldatinnen und Soldaten, die im Libanon noch sind, die also hier auch vom UN-Hauptquartier aus von UNIFIL den seegehenden Auftrag, den wir natürlich weiterhin betreuen, die in diesem betreuen, befinden sich im UN-Hauptquartier. Dort gibt es entsprechend sehr gute Schutzmaßnahmen, Schutzbauten. Alle weiteren sind, wie ich gesagt habe, zurückgeführt oder befinden sich auf der seegehenden Einheit, wo sie weiterhin den maritimen Auftrag erfüllen. Vorangestellt, wir befinden uns also noch hier beim hohen zweistelligen Personalkörper, der noch vor Ort ist. Und natürlich stimmen wir uns mit den Partnern, die an UNIFIL beteiligt sind, und natürlich mit dem Libanon sehr eng ab, wie es weitergeht, auch zur Lageentwicklung, zur Lagebewertung, und haben den Auftrag zur Ausbildung der libanesischen Marine auch aktuell in enger Absprache mit dem Libanon ausgesetzt, sodass also hier der Auftrag der seegehenden Einheiten, also der Überwachungsauftrag in See, der Auftrag ist ja noch durchgeführt wird durch das verbleibende Personal.
Zusatz, Herr Jung?
Herr Wagner, Sie hatten ja darauf verwiesen, dass die Israelis sagen, das war nicht beabsichtigt. Wie glaubhaft halten Sie das? Weil IDF hat ja vor einer Woche schon UNIFIL aufgefordert, alle ihre Position an der Demarkationslinie, wo das ja passiert ist, zu räumen. Das tut man ja nur, wenn man plant, das zu beschießen. Und wie gesagt, das war ja nicht ein Einzelfall. Also gestern mindestens viermal Beschuss, am Mittwoch gab es Beschuss. Und das ist ja auch eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts sowie der Resolution des Sicherheitsrates.
Ehrlich gesagt, Herr Jung, von dieser Stelle hier fällt mir das sehr schwer, diesen Vorfall zu beurteilen und zu Intentionen hier zu spekulieren. Aber es ist doch vollkommen klar, dass das jetzt aufgeklärt werden muss, und zwar vollends aufgeklärt werden muss. Ich glaube, es ist gut und es ist zu begrüßen, dass die israelische Armee in Kontakt mit UNIFIL steht und man sich dort abstimmt. Wir sind ja auch, wenn man sich die Lage anschaut, in einem Gebiet, wo es ja zu heftigen Kämpfen offensichtlich mit der Hisbollah kommt. Aber nochmal, es gilt natürlich, dass UNIFIL ihr Mandat ausüben müssen kann. Und es muss jetzt aufgeklärt werden, wie es zu diesem schwerwiegenden Vorfall kam.
Für einen technischen Frau Jeckels, bitte.
Herr Wagner, Sie haben gerade eben noch mal darauf hingewiesen, dass die israelische oder dass generell nur auf militärische Ziele geschossen werden darf. Da habe ich jetzt eine Verständnisfrage. Ist es denn nach dem Verständnis der Bundesregierung ein militärisches Ziel, wenn sich eine Person in einem Wohnhaus voller Menschen befindet, die möglicherweise der Hezbollah oder der Hamas oder mit anderen militärischen Gruppen angehört, ist das dann im Sinne der Bundesregierung ein legitimes militärisches Ziel?
Naja, Frau Jeckel, das ist ja nicht an uns, das aus dem freien Lameng zu entscheiden, sondern es gilt das humanitäre Völkerrecht. Das humanitäre Völkerrecht sagt im Grundsatz sehr klar, natürlich dürfen sich Kampfhandlungen nur gegen militärische Ziele richten und zivile Ziele, die Zivilbevölkerung müssen geschützt werden. Es ist aber auch so im humanitären Völkerrecht, das können Sie nachlesen, dass zivile Ziele ihren Schutzstatus verlieren können, wenn sie militärisch missbraucht werden. Das haben wir ja in diesem Konflikt immer mal wieder gesehen, in Gaza, im Libanon durch die Hisbollah. Es ist ja so, dass diese Terrororganisation Hisbollah sich offensichtlich ja auch hinter zivilen Zielen verschanzt und versteckt. Und dann kann es im humanitären Völkerrecht schon so sein, dass diese Ziele, zivilen Einrichtungen auch ihren Schutzstatus verlieren. Aber es gilt auch der Grundsatz des humanitären Völkerrechts, dass eine Konfliktpartei alles dafür tun muss, dass Zivilisten geschützt werden, soweit es geht, geschützt werden von den Kampfhandlungen. Und das ist eine Verpflichtung, die alle Konfliktparteien trifft.
Gestern gab es in Beirut, in Zentralbeirut, also nicht mehr Dahiyeh, einen Angriff auf ein Haus ohne vorherige Vorwarnung. Das Haus war komplett bewohnt von Menschen. Dabei sind mehrere Zivilisten auch gestorben. Hier gab es also keine Vorwarnung. Wie das bewerten kann, Sie diese Attacke in dem Fall?
Könnten Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte?
Ehrlich gesagt, ich habe die Medienberichte dazu gesehen und ich kann das schlecht auch, ehrlich gesagt, von dieser Stelle beurteilen. Ich weiß nicht, welche Vorwarnungen oder welche Nichtvorwarnungen es gab und ich weiß auch nicht, was da sozusagen das militärische Ziel war. Ich kann nur wahrnehmen, sozusagen die Einlassung der unterschiedlichen Seiten. Die israelische Armee hat immer wieder betont, sie geht gegen militärische Ziele vor. Sie probiert das ja auch zu unterlegen. Aber nochmal, es gilt doch am Ende das humanitäre Völkerrecht und die Regeln des humanitären Völkerrechts. Und das sagt ja sehr klar, die Konfliktparteien, und das gilt eben auch für die israelische Armee, müssen die Zivilbevölkerung so gut wie möglich schützen. Und natürlich ist es schwierig und gut, dass Sie diesen Vorfall da in Beirut ansprechen. Wir operieren da ja in einem, oder da wird operiert, nicht wir operieren, aber da wird operiert in einem sehr dichten urbanen Umfeld, wo es natürlich noch mal schwieriger ist, Zivilistinnen und Zivilisten zu schützen.
Herr Rinke?
Ich hätte ganz gerne nach Waffenlieferungen an Israel gefragt, weil jetzt der spanische Ministerpräsident als Reaktion auf diesen UNIFIL-Beschuss ebenfalls gefordert hatte, wie Macron letzte Woche, dass der Waffenverkauf an Israel eingestellt werden soll. Jetzt hat der Bundeskanzler gestern gerade noch mal wiederholt, dass es doch Waffenlieferungen geben wird. Herr Büchner, vielleicht können Sie noch mal auf Herrn Sanchez reagieren. Warum will sich Deutschland diesen Wünschen oder Forderungen Frankreichs und Spaniens nicht anschließen?
Ich kann nicht auf die Äußerungen von Herrn Sanchez reagieren, aber ich kann gerne das noch mal
wiederholen, was der Bundeskanzler gestern im Bundestag gesagt hat, vielmehr darauf verweisen. Das ist war eine klare Aussage und an der hat sich nichts geändert.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, also ich habe das gestern auch gehört, aber es geht mir um eine Begründung. Die hat der Bundeskanzler eigentlich gestern auch nicht geliefert im Bundestag. Er hat gesagt, es wird so sein, dass Waffen geliefert wurden und weitere geliefert werden. Aber die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Forderungen aufzuhören, weil die möglicherweise völkerrechtswidrig eingesetzt werden könnte, die steht doch im Raum und da hat die Bundesregierung bis jetzt keine Antwort drauf gegeben.
Also die Bundesregierung Deutschland liefert grundsätzlich keine Waffen an Partner oder in Länder, wo man davon ausgehen würde, dass Waffen völkerrechtswidrig eingesetzt werden. Insofern, ich glaube, das ist eine sehr allgemeine Aussage zu dem Thema und keine jetzt irgendwie im konkreten Einzelfall, aber das ist sozusagen, Sie kennen sozusagen die Genehmigungs- und Unterrichtungspraxis beim Thema Waffenlieferungen. Auch der Kanzler hat gestern auf den Bundessicherheitsrat verwiesen, der geheimtagt und die entsprechenden Gremien des Bundestages unterrichtet. Aber zu Einzelfällen äußern wir uns nicht und dürfen wir uns auch gar nicht äußern. Aber ganz grundsätzlich, nochmal wiederholt hier, Deutschland verfolgt eine restriktive Waffenexportpolitik. Jeder Einzelfall wird geprüft, eben auch, und dabei spielt auch eine Rolle, dass das humanitäre Völkerrecht von den Endverwendern von solchen Waffenlieferungen eingehalten werden. Das aber ist wirklich nur eine allgemeine Erklärung zu unserer Praxis.
Herr Jessen.
Ja, auch zu diesem Komplex geht ans BMWK. Nach der Ankündigung des Bundeskanzlers und den Ausführungen eben von Herrn Büchner, dass Waffen selbstverständlich nicht geliefert würden, wenn Zweifel bestehen, ob Völkerrecht eingehalten wird, hat Ihr Haus als für Exportgenehmigung zuständiges Anhaltspunkte dafür, dass Israel beim Waffeneinsatz Völkerrecht verletzt, oder haben Sie solche Anhaltspunkte nicht?
Also zum einen hat sich der stellvertretende Regierungssprecher ja dazu geäußert, dass wir die Genehmigungspraxis in der Bundesregierung, klar, sie ist Ihnen ja auch bekannt, und die wird gemeinsam mit allen Häusern, mit den zuständigen Häusern getroffen. Und zum Thema Völkerrecht, das ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu bewerten, das liegt im Auswärtigen Amt. Also insofern kann ich Ihnen da, es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Und zur Genehmigungspraxis, da haben wir ja schon gesagt, entscheiden wir gemeinsam. Wir veröffentlichen ja auch, das ist ja auch neu in dieser Bundesregierung, in den Rüstungsbericht ohnehin, aber auch in Presseberichten, unsere Rüstungsvorhaben oder eventuelle Lieferungen. Also insofern sind wir da auch transparent und ich kann Ihnen da jetzt keine weiteren Informationen dazu geben.
Dann geht die Nachfrage ans zuständige Auswärtige Amt. Herr Wagner, nach der nochmaligen Betonung der Grundsätze der Bundesregierung, die ja seit 2000 gelten, wohin Waffen geliefert werden und wohin nicht, in Verbindung mit Paragraph 6 des Kriegswaffenkontrollgesetzes, verfügt die Bundesregierung, verfügt das Auswärtige Amt über Hinweise oder Indizien dafür, dass Israel als potenzieller und tatsächlicher Empfänger von Waffenlieferungen sich möglicherweise nicht an völkerrechtliche Vorgaben beim Waffeneinsatz hält?
Entschuldigung.
Verfügen Sie über solche Indizien oder verfügen Sie nicht darüber, was dann ja bedeuten würde, Sie gehen davon aus, dass Israel sich jederzeit und vollumfänglich ans Völkerrecht hält?
Herr Jessen, das wird Sie, glaube ich, nicht zufriedenstellen, aber ich muss auch bei dieser Thematik darauf verweisen, dass wir uns natürlich, und das ist ja stehende Praxis, bei dieser Frage immer den Einzelfall anschauen und dass da natürlich auch die Frage der Bewertung des humanitären Völkerrechts, Menschenrechte etc., der Lage vor Ort eine Rolle spielt. Aber sehen Sie uns nach, wir können uns einfach, und das sind ja auch die sozusagen gesetzlichen Obliegenheiten, die uns da aufgelegt sind, von dieser Bank hier da nicht im Detail zu äußern. Ich kann Sie aber gerne auch nochmal darauf verweisen, was die Außenministerin gestern bei der Debatte gesagt hat. Da können Sie auch nochmal nachschauen. Sie hat sich ja auch eingelassen zu der Frage.
Frau Jeckels.
Welche Mechanismen gibt es denn? Also es wird im Vorhinein im Einzelfall geprüft. Welche Mechanismen gibt es denn im Nachhinein, um zu überprüfen, dass deutsche Waffen nicht doch in einem Kontext verwendet wurden, wo Völkerrechts- oder mögliche Völkerrechtsbrüche vorliegen?
Das müsste das BMWK antworten.
Also zum einen gibt es, werden Waffenlieferungen prinzipiell immer in der Bundesregierung besprochen und natürlich auch in diesem Kontext im Nachhinein besprochen generell. Und es gibt ja auch die Dual-Use-Verordnung, wo auch festgestellt wird, inwieweit Waffen zu anderen Zwecken weitergegeben oder gebraucht werden.
Und hat es im vergangenen Jahr bei diesen Prüfungen zu Waffenlieferungen, die erfolgt sind, im letzten Jahr solche Prüfungen ergeben? Und wenn ja, wie können
wir? Da verweise ich auf die Rüstungsexportgenehmigung, die wir veröffentlichen. Eventuelle Informationen würden da stehen, aber stehen nicht drin. Also insofern kann ich Ihnen da jetzt nichts Neues dazu berichten.
Also hat es keine Prüfungen gegeben mit Ergebnissen, die dann da drin stehen?
Das ist etwas, was die Bundesregierung innerhalb der Bundesregierung bespricht. Und ich kann Ihnen dazu jetzt hier nichts dazu äußern.
Herr Jung.
Herr Wagner, nochmal zurück zum Libanon. Zum einen, Sie meinten, Sie sind ja froh, dass da die israelische Seite mit UNIFIL in Kontakt sei. Ich hatte ja zitiert, was die Israelis an UNIFIL gesendet haben. Das war eine Aufforderung, abzuhauen. Die Aufforderung selbst ist ja schon völkerrechtswidrig. Meinten Sie das mit in Kontakt stehen? Weil ich hatte ja explizit auch nach der Aufforderung der Evakuierung der UNIFIL-Stellungen gefragt.
Herr Jung, ich meinte, aber das kann vielleicht Herr Müller noch besser erklären, weil er Militär ist. Ich meinte sozusagen, dass das ganz normale Vorgehen ja zwischen Militärs, die in Konfliktregionen operieren, sich auch sozusagen gegenseitig zu informieren. Zu dem, was Sie aufwerfen, hat sich ja der Generalsekretär der Vereinten Nationen auch sehr deutlich eingelassen. UNIFIL wird weiter präsent sein und sein Mandat dort ausfüllen. Und das ist auch die Erwartung, die die Bundesregierung hat.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, weil hier die Abstimmung zwischen der UN und Israel erfolgt. Und klar, unser Anteil sowohl bei der UN als auch selber unten im Libanon im Kontingent sind natürlich im Austausch mit der UN-Seite, aber dazu sprechen kann nur die UN.
Und Herr Wagner, vielleicht auch Herr Büchner, haben Sie die Warnung des israelischen Regierungschefs Netanyahu wahrgenommen an die Libanesen, dass man den Libanon wie Gaza, Zitat, in Schutt und Asche legen würde, wenn sich die Seite nicht ergeben würde? Das ist ja eine außerordentliche Drohung angesichts der Lage in Gaza.
Also dazu haben sich ja Vertreter der Bundesregierung, auch nicht zuletzt die Außenministerin, schon eingelassen. Natürlich hat Israel das Recht, gegen Hezbollah sich zu verteidigen. Es findet ja nach wie vor Raketenbeschuss durch Hezbollah auf Israel statt. Und natürlich, wie jeder andere Staat auf der Welt, darf Israel dagegen vorgehen. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es im Sicherheitsinteresse Israels ist, den Libanon in ein zweites Gaza zu verwandeln, ehrlich gesagt. Und dazu hat sich, glaube ich, die Außenministerin gestern auch in der Bundestagsdebatte ja nochmal eingelassen.
Ich habe jetzt noch Herrn Rinke und Frau Jeckels zu diesem Komplex auf dem Zettel. Und dann würde ich sagen, wir kommen zu anderen Themen. Und wenn hinterher noch Zeit ist, kommen wir darauf zurück. Herr Rinke.
Ja, ich muss noch mal zum Thema Waffenexporte zurück. Herr Wagner, Sie haben ja eben selber auf die Rede der Außenministerin verwiesen gestern. Da hat sie gesagt, sie möchte darum bitten, dass wir die Kraft der Differenzierung finden. Wir haben ein geheimtagendes Gremium, aber wir haben auch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof. Vielleicht können Sie, und darauf bezog sich auch meine Frage vorhin, einfach nochmal erklären, wie die Bundesregierung bei der Genehmigung von Waffen an Israel unterscheidet. Denn offenbar ist es ja so, dass es einen Teil dieser Anträge gibt, die dann möglicherweise mit Blick auf diese Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Deutschland nicht genehmigt werden. Also vielleicht können Sie einfach nochmal erklären, wie da die Unterscheidung stattfindet.
Naja, aus Ihren Reihen kam ja gerade schon verschiedentlich die Frage, hält Israel humanitäres Völkerrecht ein? Das entscheiden natürlich am Ende Gerichte. Und Sie wissen ja, dass im Moment verschiedene Gerichte damit befasst sind. Insofern muss man das natürlich in diesem Kontext sehen. Aber es ist, wie gesagt, und das haben wir ja hier eben, glaube ich, auch dargelegt, einer der Grundsätze, wenn die Bundesregierung über Rüstungskontroll-Exportgenehmigungen entscheidet, dass einer der Parameter dabei natürlich auch die Einhaltung des humanitären Völkerrechts ist.
Also wenn ich nachfragen darf, um das richtig zu verstehen, das heißt auch die Bundesregierung geht davon aus, dass bei einem Teil der gelieferten Waffen es durchaus sein könnte, dass sie völkerrechtswidrig eingesetzt werden könnten.
Diese Interpretation ihrerseits mache ich mir jetzt hier nicht zu eigen. Ich kann Sie aber auch nochmal darauf verweisen, dass ja die Bundesregierung vor dem in dem laufenden IGH-Verfahren sich im März, war es glaube ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auch ausführlich zu diesem Aspekt eingelassen hat. Die Stellungnahme finden Sie auf der Seite des
Aussichtsrates. Entschuldigung, wenn Sie keine Zweifel hätten, dann könnten Sie doch eigentlich alle Anträge genehmigen.
Das ist ein netter Versuch, Herr Rinke, aber wir können hier zur Genehmigungspraxis und zu Einzelfällen keine Stellung nehmen.
Frau Jeckels.
44 Ärzte, Krankenpfleger und Ersthelfer, die in Gaza waren, bestätigen, dass sie mehrfach Fälle von Kindern in vorpubertärem Alter gesehen haben, denen in den Kopf oder in die Brust geschossen wurde. Von solchen Fällen gibt es auch entsprechende Röntgenbilder. Sind der Bundesregierung diese Berichte bekannt und inwiefern werden sie einfließen in die Bewertung, ob sich Israel an das humanitäre Völkerrecht hält? Sie sagen ja schließlich immer wieder, es gibt dort keine unabhängigen Beobachter, aber diese Menschen sind ja unabhängige Beobachter.
Also ich habe diese Berichte auch zur Kenntnis genommen. Es fällt mir schwer, weil wir eben in Gaza nicht vor Ort sind, fällt es uns schwer, das selbst und eigen zu beurteilen. Aber Sie haben ja vielleicht auch gesehen, dass es einen Bericht der Untersuchungskommission vom Menschenrechtsrat gab, der ja auch schwerwiegende Vorwürfe gegen die israelische Kriegsführung erhebt und eben auch Angriffe auf medizinische Einrichtungen etc. Natürlich müssen diese Vorwürfe aufgeklärt werden und das muss durch die israelische Justiz erfolgen. Das ist unsere Erwartung. Und natürlich ist es so, dass die Lage in Gaza, das habe ich auch schon oft gesagt, ich weiß, das sozusagen stellt sich jetzt hier nicht zufrieden, aber es ist ja trotzdem Ausdruck unserer Haltung. Natürlich ist die Lage in Gaza katastrophal und ganz schlimm und die Zivilbevölkerung dort leidet unglaublich. Es gibt viel zu viele Tote und das ist ja auch der Grund, warum wir uns auf diplomatischem Weg für einen Waffenstillstand, für eine Lösung dieses Konflikts einsetzen, damit die Geiseln freikommen, damit da mehr humanitäre Hilfe reinkommt. Es kommt viel zu wenig humanitäre Hilfe im Moment nach Gaza rein. Wir reden über 50 LKWs, glaube ich, am Tag. Es waren mal 500 vor dem Konflikt. Das war ja auch Thema gestern im Sicherheitsrat. Und hier ist Israel aufgerufen, diese Lage zu verbessern.
Vielen Dank bis hierher. Wie Sie wissen, ist vor einer guten Stunde der Name des Friedensnobelpreisträgers, der Friedensnobelpreisträgerin bekannt geworden. Dazu Herr Büchner, bitte.
Ja, die Bundesregierung freut sich über die Bekanntgabe, dass der diesjährige Friedensnobelpreis an die japanische Organisation Nihon Hidankyo verliehen wird und gratuliert den Geehrten sehr herzlich zu diesem Preis. Die Auszeichnung von Nihon Hidankyo steht für den jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz der Überlebenden der Atombombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki für eine Welt ohne Atomwaffen. Die Zeugnisse der Überlebenden haben die Welt daran erinnert, welche verheerenden menschlichen Folgen der Einsatz von Nuklearwaffen hat. Angesichts der Tatsache, dass nur noch wenige Überlebende am Leben sind, ist ihre Botschaft heute wichtiger denn je. Die Vergabe des Preises steht damit auch dafür, dass die Erfahrungen und das Engagement der Hibakusha für zukünftige Generationen von zentraler Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass Atomwaffen niemals wieder zum Einsatz kommen.
Gibt es Fragen dazu? Herr Jung.
Bleibt dabei, dass Deutschland nicht dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt?
Entschuldigung.
Das kann ich vielleicht übernehmen. Sie wissen, dass wir ja bei der Vertragsstaatenkonferenz als Beobachter teilgenommen haben. Es ist einfach so, dass, und das muss man, glaube ich, wirklich auch zur Kenntnis nehmen, dass Atomwaffen heutzutage weiter eine Realität sind, mit der wir umgehen müssen. Sie wissen, das brauche ich hier nicht betonen, dass der russische Präsident ja im Kontext seines Krieges in der Ukraine immer wieder mit Atomwaffen gedroht hat. Insofern ist die Frage der nuklearen Teilhabe und wie wir uns vor diesen Drohungen schützen und die Frage der nuklearen Abschreckung eine wichtige Frage und eben auch relevant. Und gleichzeitig bleibt das Ziel eine nuklearwaffenfreie Welt, auch wenn diese im Moment nicht sehr nah scheint.
Zusatz, Herr Jung?
Weil wir gerade beim Nordosten waren, als Mitglied der IAEO, ist die Bundesregierung auch aufgefordert, andere Nicht-Mitglieder, die aber Atomwaffen haben, zur Kontrolle dieser Waffen aufzufordern. Wann hat die Bundesregierung zuletzt Israel aufgefordert, Zugang zu den Atomwaffen der IAEO zu geben?
Das müsste ich Ihnen nachreichen, Herr Jung, das kann ich nicht aus der Lameng hier beantworten.
Wir wechseln das Thema, bitteschön.
Hallo, einmal zu Lilium, diesem Flugtaxi-Unternehmen und ans Verkehrsministerium im Haushaltsausschuss.
Das haben wir schon am Montag diskutiert, aber bitte.
Wie bewerten Sie das, dass das jetzt nicht kommt?
Das kann ich A nicht bestätigen und würde Sie da verweisen auf das, was der Kollege am Montag schon gesagt hat. Ich glaube, was gerade kursiert in der Presse, sind ja zwei Gespräche mit Haushaltern. Das ist meiner Meinung nach keine Entscheidung des Haushaltsausschusses. Die steht, soweit ich weiß, noch aus.
Aber vielleicht mögen Sie noch mal ins Protokoll schauen.
Das werde ich machen, danke.
Dankeschön. Dann bitteschön, Herr Kollege.
Danke, ja. Der spanische Premierminister hat Mittwochnachmittag gesagt, dass er die EU-Kommission bitten wird, die Frist für die Umsetzung der EU-Migrationsreform auf 2025 vorzuziehen. Da würde mich interessieren, ob Deutschland das unterstützt.
Ja, die Bundesinnenministerin Faeser war ja gestern, ist sie zusammengetroffen in Luxemburg mit ihren EU-Amtskolleginnen und Amtskollegen. Das haben sie sicherlich zur Kenntnis genommen. Es gab auch durchaus breite Berichterstattung dazu. Und sie hat sich auch in diesem Rahmen, aber davor auch schon mehrfach dazu geäußert, dass auch wir bemüht sind, einzelne Teile vorzuziehen und schneller umzusetzen. Und es gibt, das habe ich zumindest zur Kenntnis genommen, auch Äußerungen der EU-Kommissarin Johansson inzwischen, der Innenkommissarin, die gesagt hat, sie begrüßt das.
Genau, einzelne Teile, das war ja tatsächlich bekannt. Mich würde aber interessieren, ob die Innenministerin wirklich auch diesen konkreten Vorzug der gesamten Reform, der Deadline quasi, auf 2025 von 2026 unterstützt.
Also wir sind sehr bemüht, das so schnell wie möglich umzusetzen.
Okay, also Sie würden das jetzt nicht konkretisieren weiter an der Nein. Stelle. Okay, danke.
Dann Frau Klegen, bitte. Ja.
Guten Morgen, Charlotte Algi. Inwieweit bemüht sich denn Deutschland um einen Frieden mit der Ukraine? Hintergrund, weil Herr Zelensky ja heute da ist, deswegen die Frage an Herrn Büchner. Wird Scholz sein Angebot an Putin, mit ihm zu telefonieren, nochmal erneuern, und zwar in Absprache mit Herrn Zelensky? Und wird heute vielleicht auch eine mögliche zweite Friedenskonferenz Thema sein, und sollte Russland dann auch dazukommen? Danke.
Ja, also auch da, da ja Herr Zelensky heute da ist und der Bundeskanzler und auch Herr Zelensky sich in jeden Statements vor ihrem Treffen äußern werden, werde ich jetzt hier nicht sozusagen vorher zu den Themen mich hier einlassen können. Grundsätzlich kennen Sie die Bereitschaft des Bundeskanzlers, mit dem russischen Präsidenten zu telefonieren. Es ist aber nicht zu erkennen, dass der russische Präsident irgendein Interesse an einem solchen Gespräch, geschweige denn an einem gerechten Frieden haben könnte.
Herr Ricker, hatten Sie sich dazu gemeldet?
Ja.
Bitte.
Herr Büchner, weil Sie nicht vorausschauen wollen, können Sie ja zurückblicken. Gestern hat es ein Telefonat von Herrn Biden und dem Bundeskanzler gegeben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob in dem Gespräch die Restriktionen, die es für den Einsatz oder die Lieferung erstmal weitreichender Waffen an die Ukraine gibt, ob das Thema war und ob der Bundeskanzler nach dem Gespräch seine Vorbehalte aufgegeben hat.
Herr Rinke, Sie wissen ja, bilaterale Gespräche werden immer genau so weit öffentlich gemacht, wie wir das dann auch im Rahmen dieser Pressemitteilung tun. Und darüber hinaus kann ich leider nicht dazu berichten, was der amerikanische Präsident und der Bundeskanzler besprochen haben.
Darf ich nochmal nachfragen? Wenn Sie nichts zu dem Gespräch sagen wollen, es hat, als der Biden-Besuch und das Rammstein-Format ursprünglich geplant war, mal Medienberichte gegeben, dass Deutschland ein neues Hilfspaket für die Ukraine schnüren wollte. Wird das im Rahmen des heutigen Besuchs dann bekannt gegeben werden?
Das wäre ja auch schon wieder ein Vorausgreifen auf irgendetwas.
Bezug nimmt auf eine zurückliegende Äußerung.
Ja, ich glaube aber, auch das hat, ich glaube, Herr Hebeschreit am Mittwoch gesagt hier, dass wir fortlaufend den Bedarfe der Ukraine anschauen und fortlaufend das tun, was möglich ist, in enger Abstimmung mit der Ukraine, aber auch mit unseren Partnern in Europa, vor allem aber auch mit den USA und mit unseren Partnern in der NATO. Es ist ein fortlaufender Prozess, der, und das hat der Bundeskanzler auch immer wieder gesagt, den wir so lange fortsetzen, wie das nötig ist.
Herr Jessen dazu.
Wird das Thema Aufklärung der Anschläge auf die Nord Stream Pipelines heute Thema der Gespräche sein?
Wir können jetzt natürlich ganz viele Themen aufrufen, die möglicherweise Gesprächsthema sein können oder nicht. Aber ich kann leider wirklich jetzt nichts anderes sagen, als warten Sie bitte die Gespräche ab und lassen Sie uns schauen, was in den Statements dort erklärt wird oder auch hinterher eventuell noch veröffentlicht wird. Vorher möchte ich jetzt hier keine mich an Spekulationen beteiligen, was eventuell besprochen wird oder auch nicht. Wie üblich spricht der Bundeskanzler mit seinen Gästen sehr intensiv über alle relevanten Themen, die sozusagen eben auf dem Tisch liegen.
Deswegen frage ich ja, weil es ist ja keine beliebige Liste ganz vieler Themen. Darf man davon ausgehen, dass die Aufklärung der Nord Stream Anschläge aus Sicht des Bundeskanzlers ein relevantes Thema ist?
Dass es ein relevantes Thema ist, das wissen wir, das haben wir hier immer wieder gesagt. Aber ich werde jetzt hier trotzdem nicht bestätigen oder dementieren, ob genau darüber gesprochen wird oder nicht.
Herr Rinke nochmal.
Nur eine ganz kurze Frage, Herr Büchner. Es gibt ja wieder keine Fragemöglichkeit. Können Sie uns einen Grund dafür nennen, warum es nur Statements gibt?
Weil das von Fall zu Fall, wie Sie wissen, unterschiedlich ist. Es gibt bei solchen Arbeitsbesuchen durchaus die Praxis, dass man ein kurzes Statement macht und oder vielleicht sogar auch mal gar kein Statement macht. Ich glaube, Herr Zelensky hat jetzt bei seinen Besuchen, die er gemacht hat, es gab einmal, glaube ich, ein Statement in Paris. Es gab aber auch kein Statement, sondern wirklich nur einen Arbeitsbesuch hinter verschlossenen Türen in London. Von daher, das wird einfach von Fall zu Fall jeweils in Abstimmung mit den Partnern entschieden. Es ist keine Aussage darüber, welche Transparenz man sich wünscht oder nicht. Ich glaube, wir sind, soweit wir nur irgendwie können, in diesem ganzen Zusammenhang als Bundesregierung immer sehr transparent.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, würden Sie nicht auch sagen, dass ein kleines Problem darin besteht, dass Sie zurückblickend nichts sagen wollen zu einem Gespräch, vorausblickend nichts sagen wollen zu einem Gespräch und wir dann auch nicht die Möglichkeit haben, wenn das Gespräch stattfindet, zu fragen, was denn eigentlich besprochen wird?
Ich spreche Ihnen auf keinen Fall das Recht ab, das zu kritisieren, aber ich kann trotzdem leider weder sagen, was da jetzt besprochen wird. Ich fände, das wäre auch ein Stück unhöflich, wenn ich mich jetzt vorher hier sozusagen hinsetzen würde und sagen würde, das und das wird wohl besprochen. Das muss man schon dann in einem bilateralen Gespräch den Gesprächspartnern überlassen.
Herr Jung dazu?
Konterkariert das nicht das, was Sie vorhin zum Jubiläum der Bundespressekonferenz gesagt haben? Sie wollen die Öffentlichkeit aufklären, Sie wollen hier für Transparenz sorgen.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich der generelle Anspruch. Darf ich ausreden?
Ja,
im Rahmen das ist der generelle Anspruch der Bundesregierung, hatte ich verstanden.
Ja.
Und jetzt gibt es immer weniger Pressekonferenzen. Herr Rinke hat das Dilemma ja gerade aufgezeigt. Also gehen Sie da nicht in eine andere Richtung?
Es stimmt ja nicht, dass es immer weniger Pressekonferenzen gibt. Es ist ein normales Verfahren, dass es bei Arbeitsbesuchen mal Pressekonferenzen gibt und mal nicht. Und nein, das widerspricht nicht dem Anspruch, den wir haben. Aber es gibt einfach auch Themen, bei denen wir uns, und das ist seit Gründung dieser Institution hier übrigens eine gelebte Praxis, bei denen wir uns detaillierter einlassen können als andere, wo wir das nicht können.
Frau Kollegin, mit einem neuen Thema.
Dankeschön. Ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium und vielleicht auch ans Wirtschaftsministerium. Ryanair hat es gestern angekündigt, Eurowings heute auch. Die streichen Flüge, schließen oder fliegen gewisse Standorte nicht mehr an und beklagen, dass das vor allem an den hohen Standortkosten und an Gebühren liegt. Will die Bundesregierung irgendwas dagegen unternehmen? Es wird auch ein Belastungsmoratorium gefordert aus der Branche. Kommt das in Frage?
Wer möchte beginnen?
Ich kann kurz beginnen und sagen, dass es eine unternehmerische Entscheidung von Ryanair ist, welche Standorte sie besetzt und welche nicht. Die haben wir hier von hier aus nicht zu kommentieren. Das Verkehrsministerium wie auch die gesamte Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass wir einen starken und wettbewerbsfähigen Luftverkehrsstandort in Deutschland haben. Es ist aber nun mal auch so, dass wir überall in Europa steigende Standortkosten sehen, größtenteils durch externe Faktoren wie die Inflation oder eben auch Personalmangel. Damit einhergehen steigende Löhne und Gehälter und Deutschland ist da keine Ausnahme. Wir sehen gerade im europäischen Vergleich durchaus auch Standorte, die höhere Standortkosten haben.
Möchte das Wirtschaftsministerium ergänzen?
Nein.
Bitte?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Zusatz?
Nochmal konkret auf dieses Belastungsmoratorium. Wäre das eine Option oder steht das momentan nicht zur Debatte?
Ich habe mich schon dazu geäußert. Wir tun alles dafür, Deutschland zu einem wettbewerbsfähigen Luftfahrtstandort zu machen, beziehungsweise ihn als solchen zu erhalten. Da zählen diverse Maßnahmen dazu. Von einem Moratorium habe ich derzeit keine Kenntnis.
Herr Lenz, bitte.
Frage an das Bundesfinanzministerium. Der Bundeswirtschaftsminister hat gestern an dieser Stelle die Konjunkturerwartungen der Bundesregierung doch deutlich nach unten korrigiert gegenüber der Prognose vom Frühjahr. Welche Folgen hat das für die im kommenden Jahr mögliche Nettokreditaufnahme über die veränderte Konjunkturkomponente?
Genau, vielen Dank. Also wie Sie wissen, kommentieren wir keine externen Berichterstattungen und können auch an der Stelle keine Zahlen kommentieren, bestätigen oder dementieren. Das BMWK hat die Herbstprognoseprojektion, wie Sie eben sagten, vorgelegt. Daraus ergibt sich in der Tat eine neue Konjunkturkomponente. Wir werden seitens des Finanzministeriums dann im Zuge der Steuerschätzung entsprechende Zahlen kundtun können und vorher leider nicht.
Können Sie als Zusatz, können Sie das vielleicht mir mal technisch erklären? Wenn sich ein neuer Weg ergibt, wird dann der entsprechende Passus des Haushaltsgesetzes umformuliert von Ihnen oder obliegt das dem Haushaltsausschuss des Bundestages dann sozusagen diese Aktualisierung einzuarbeiten?
Also etwaige Anpassung obliegt uns. Das wird dann im Zuge des der Steuerschätzung erfolgen. Also konkrete Zahlungen und gegebenenfalls auch Anpassung.
Durch Ihr Haus?
In der Tat.
Herr Ringe, dazu?
Ja. Eine Frage an Herrn Büchner. Also das Finanzministerium hat ja eigentlich indirekt schon bestätigt, dass im nächsten Jahr 5,2 Milliarden Euro mehr Schulden aufgenommen werden könnten. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler befürwortet, dass man an das Maximum der möglichen Schuldenaufnahme geht, also diesen neuen Spielraum von 5,2 Milliarden auch ausnutzt.
Also was den Zeitrahmen angeht, hat die Kollegin sich ja gerade schon geäußert aus dem Finanzministerium. Also wir haben in der Regierung beschlossen, dass wir bis Ende Oktober abwarten, bis wir alle Daten zusammen haben, bevor dann konkrete Beschlüsse gefasst werden. Die Bundesregierung hat aber bereits beim Beschluss über den Haushaltsentwurf ja angekündigt, dass sich aus der konjunkturellen Entwicklung und den Steuereinnahmen oder wirtschaftlichen Entwicklung Veränderungen ergeben können, wie jetzt auch der Art, die wir hier sehen, die Veränderung der Konjunkturkomponente. Wir müssen jetzt aber abwarten, was die Steuerschätzung ergibt und wir müssen auch abwarten, wie sich die Ausgaben entwickeln. Und das ergibt dann einen entsprechenden Saldo mit entsprechenden Handlungsmöglichkeiten. Und wie und in welcher Form der dann ausgeschöpft wird, das ist genau sozusagen dann nochmal Gegenstand der internen Beratung der Bundesregierung, deren Ergebnis wir Ihnen dann vorstellen.
Ich möchte aber da nur noch, Herr Brinke, nur ganz kurz, wir haben weder direkt oder indirekt Zahlen bestätigt oder dementiert. Die Zahlen werden auch erst im Zuge der Steuerschätzung entsprechend belastbar vorliegen.
Mhm. Ja. Darf ich nochmal nachfragen an Herrn Büchner? Bei Herrn Büchner, ich habe ja gefragt, ob der Kanzler befürwortet, dass man den maximalen Spielraum der möglichen Verschuldung ausnutzt. Das ist ja noch ein bisschen was anderes. Also mir geht es jetzt gar nicht um die konkrete Zahl, sondern ob der Bundeskanzler möchte, dass man den Spielraum, den man zur Verfügung hat, angesichts des Investitionsbedarfs, der ja auch von ihm immer wieder erwähnt wurde, voll ausschöpft.
Das wird man dann im Zuge dieser Beratung sehen.
Also er hat noch keine klare Meinung, ob man es voll ausschöpfen sollte.
Ob er eine klare Meinung hat, weiß ich nicht an der Stelle. Aber davon würde ich schon ausgehen, dass er eine klare Meinung hat, wie er die Dinge auflösen möchte. Aber mir ist hier nichts bekannt, was ich Ihnen berichten kann.
Herr Jung, dazu? Bitte.
Bleibt es dabei, dass der Kanzler die Einnahmeseite nicht verbessern möchte?
Ich verstehe die Frage nicht.
Ja, man könnte ja auch die Einnahmen erhöhen, Vermögensteuer wieder machen, Erbschaftssteuer erhöhen, gibt ja viele.
Das sieht der Koalitionsvertrag viele, nicht vor.
Naja, also ja. Der Koalitionsvertrag hat viele Sachen nicht vorgesehen. Den Ukraine-Krieg auch nicht und vieles.
Es gibt keine Pläne, von denen ich berichten könnte, in irgendeiner Form Steuern zu erhöhen.
Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen außer Nahost? Herr Rinke.
Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es geht um das Unternehmen Northvolt und die Batteriefabrikpläne in Heide. Das war hier auch schon mal Thema gewesen. Jetzt hat das Unternehmen in den letzten Tagen angekündigt, weil es ja finanziell angeschlagen ist, dass es seine Rohstoffe zum Teil verkauft und dass es neues Geld einsammeln will. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, Frau Unkrath, ob Sie Informationen haben, dass sich die Fabrikbaupläne in Heide irgendwie verzögern könnten oder Sie in Gefahr geraten.
Das Wirtschaftsministerium beobachtet die Entwicklung in Northvolt sehr genau und ist mit dem Unternehmen im ständigen Austausch. Unsere Unterstützung für Heide ist dabei ununterbrochen. Wir sind auch zu Heide natürlich im engen Austausch und Northvolt ist ja ein schwedisches Unternehmen und die derzeitigen Probleme des Hochlaufs sind eher im schwedischen Unternehmen direkt verortet, also in Schweden direkt verortet. Und daher stellt sich die Frage zum Beispiel einer deutschen Unterstützung jetzt auch für das Projekt Heide mit Fördermitteln nicht. Und das Unternehmen hat zudem ja auch bestätigt, dass das Projekt in Heide davon nicht betroffen ist. Und grundsätzlich zu Spekulationen, die jetzt auch aufgekommen sind, beteiligen wir uns nicht. Und zu Inhalten der Gespräche möchte ich mich jetzt auch nicht äußern, weil das interne Gespräche sind. Aber wie gesagt, wir halten weiter an dem Projekt fest. Und nach jetzigem Stand wurde uns das auch so von Northvolt gespiegelt, Sie auch.
Und kurze Nachfrage nur, es gibt auch keine Verzögerung, weil wir ja diesen Fall bei Intel hatten, dass das Projekt zwar weiter besteht, aber es eine Verzögerung um 2 Jahre gibt.
Wir legen da keine Informationen vor.
Danke.
Herr Jessen.
Ja, die Frage geht ans Finanzministerium zur Einnahmeseite bei Steuern in Verbindung Bund und Land. Dem Land Berlin entgehen mehrere Millionen an Steuereinnahmen, die eigentlich fällig gewesen wären durch den Verkauf der restlichen Anteile des Wohnungsbauunternehmens an die Vonovia. Vonovia benutzt ein Steuerschlupfloch, um Steuerzahlungen zu vermeiden, sogenannte Share Deals. Die vorherige Bundesregierung hatte mit dem damaligen Bundesfinanzminister Olaf Scholz das Projekt gehabt, dieses Steuerschlupfloch zu schließen. Es ist nicht geschlossen worden. Warum besteht weiterhin die Möglichkeit, über solche Steuerschlupflöcher eigentlich fällige Steuerzahlungen zu vermeiden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich gehe da gerne drauf ein. Wir kommentieren keine Berichterstattung, aber zur Grunderwerbsteuer kann ich gerne ausführen. Es ist so, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag, das ist richtig, vereinbart hat, den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer zu ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung sollen Steuerschlupflöcher bei den Share Deals geschlossen werden. Dementsprechend sieht die Bundesregierung Handlungsbedarf in der Grunderwerbssteuer, durchaus Handlungsbedarf in der Grunderwerbssteuer. Insbesondere im Bereich hochpreisiger Immobilientransaktionen gelingt es immer wieder, auch das ist richtig, weiterhin durch gestalterische Maßnahmen die Grunderwerbssteuer zu vermeiden. Es ist ein wichtiges Anliegen des BMF, Gestaltungen zu unterbinden, die das Ziel haben, durch den Anteilserwerb an Grundstücksgesellschaften, sogenannten Share Deals, die Sie ja auch eben genannt haben, wirtschaftlich ein reales Grundstück zu erwerben. Zur Umsetzung des Koalitionsvertrags hat das Bundesministerium der Finanzen auf Fachebene den Ländern einen Vorschlag unterbreitet, der auf Bund-Länder-Ebene geprüft wird, aktuell auch noch in Prüfung ist. Dieser Vorschlag enthält auch grundlegende Änderungen bei den Ergänzungsbeständen zu den sogenannten Share Deals. Die Ertrags- und Verwaltungskompetenz der Grunderwerbsteuer obliegt, wie Sie wissen, den Ländern. Deren Belange sind daher bei Änderungen des Grunderwerbssteuergesetzes besonders zu berücksichtigen. Aufgrund der daraus resultierenden erforderlichen Zustimmung der Länder im Bundesrat können Änderungen nur gemeinsam mit den Ländern umgesetzt werden.
Vielen Dank für die ausführliche Darlegung, die aber meine Frage nicht beantwortet. Die entgangenen Steuereinnahmen liegen in der Summe dann doch bei fast 1 Milliarde Euro. Das ist für ein Land wie Berlin gigantisch. Nochmal die Frage, warum wurde, obwohl es eigentlich geplant war, dieses Share-Deal-Steuer Schlupfloch nicht geschlossen? Und wie ist die Haltung des Bundesfinanzministers persönlich zu diesem Steuerschlupfloch? Soll es geschlossen werden oder offen bleiben?
Wie ich eben ausgeführt habe, kann eine entsprechende Änderung und Anpassung nur in Abstimmung und Zustimmung der Länder erfolgen. Das Bundesfinanzministerium hat einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Die Länder prüfen diesen gerade. Das ist der aktuelle Stand und das ist auch das, was ich Ihnen aktuell berichten kann und was sowohl im Koalitionsvertrag als auch vom Bundesfinanzministerium bis dato geschehen ist und vorgelegt wurde.
Die letzte Frage für heute hat Frau Jeckels.
Meine Frage hat sich damit schon erledigt. Danke.
Gut. Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitag und wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende. Bis dahin.
Vorbörslich.